Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
So, wollen wir mal loslegen, David?
Du, scheiß Dynamo.
Ja.
Hi, El der Ul, Daily der Seja Megan, I der Endin Ina, Hell Reisen Epi, Tune Sul. Na? Willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 51. Folge. Wir sprechen heute die ganze Folge über Dänisch.
Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Dänisch war.
Naja, ich habe es zumindest versucht. Dänisch ist ja auch so eine Sprache. Warte, du weißt ja, ich bin ja gerne und häufig im Urlaub. Ich liebe dieses Land. Ich fühle mich da wirklich pudelwohl. Das Bier ist klasse, das Klima ist toll. Alle sehen top aus, alle sind gut drauf. Nur die Sprache erschließt sich mir überhaupt nicht.
Das haben die mir auch alle erzählt. In Kopenhagen wird es nicht einen hässlichen Menschen geben. Also ja, hässlich sind sie nicht, aber so übermäßig gut sehen sie jetzt auch nicht aus, meine Meinung.
Aber gepflegt. Die Menschen da sind irgendwie, finde ich, sehr gepflegt. Du merkst, dass es dem Land relativ gut geht, also zumindest der Bevölkerung. Und dass die alle Zeit haben, zum Friseur zu gehen, die Kleider zu bügeln, sich die Fußnägel zu schneiden, das sieht man da einfach. Ach, toll.
Das würde ich tatsächlich gar nicht mal so sagen, weil irgendwie 70% dieser Menschen können sich offensichtlich weder Auto, Fahrrad noch öffentliche Verkehrsmittel leisten, sondern sind irgendwohin gelaufen. Es ist ein Steinzeitland.
So wie wir ja auch da durchgelaufen sind, ne? Durch Kopenhagen. Aber nun gut, das ist eine andere Geschichte.
Diese gelaufen, wir sind geschlichen.
Ja gut, das stimmt. So, ich hatte ja schon gesagt, was das heißt, ne?
Nein, du hattest noch nicht gesagt, was das heißt, aber ich kann dazu sagen, dass Dänisch eine dieser Sprachen ist. Wenn du die lernen möchtest, musst du dafür sorgen, dass du als Däne geboren wurdest.
Ich glaube auch. Also das ist so eine Sprache, das gibt ja so andere Sprachen auch, aber wo man irgendwie gar nicht weiß, wo ein Wort losgeht und wo es aufhört. Ne? Also die Worte, die Laute gehen so ein bisschen ineinander über und die Betonung ist auch irgendwie herrlich absurd. Und das ist faktisch auch so, ein x-beliebiger Buchstabe wird teilweise komplett anders ausgesprochen. Ne? Also ein G wird ja nicht mit G oder so zum Beispiel gesprochen, weißt du? Das ist so ganz eigenartig.
Die stehen morgens auf und entscheiden dann, wie sie sich am Tag fühlen und wie sie dann sprechen wollen.
Ja, um es aufzuklären, ich habe uns einfach nur auf Dänisch alle begrüßt. Und wie ihr euch schon denken könnt, feiern wir heute die Wiederauferstehung Herthas. 2-1 gewonnen gegen Münster. Yay!
Ich möchte mich hierbei beim Volk, der Regierung und dem König Dänemarks entschuldigen.
Aber nicht bei Sebastian Gröning. Der hat wunderbar gespielt. Wie fandst du Gröning? So als Einstieg?
Ich finde den immer zu knutschen.
Richtig gut, ne? Ja, ein geiler Typ. Ich habe mich tierisch gefreut, dass bei dem der Knoten geplatzt ist, weil wir beide, David, wir haben so oft über den gesprochen, privat wie auch hier vorm Mikrofon, und waren immer der Meinung, der muss seine Chancen kriegen, der muss eigentlich spielen, ne? Jetzt durfte er spielen. Gut, und ein bisschen unschön, dass Kovnatski nicht spielen konnte, aber er hat jetzt das erste Mal gestartet und hat halt gleich richtig geknipst. Ne? Und die Chancen, die der hatte, also du warst ja im Stadion, ne?
Jo.
Der hat ja gefühlt, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, also der hätte ja wahrscheinlich ganz alleine schon zur Pause das 4-5-0 machen können, ne?
Wahrscheinlich schon, ja. Hat er leider nicht getan, aber trotzdem, er hat jetzt, ich glaube, 3 Tore in 7 Spielen. Das ist eine ordentliche Quote. Erstmal.
Würde ich auch sagen. Vor allem, weil, wie gesagt, 7 Spiele sind ja nicht jeweils 90 Minuten. Ne? Also wenn man, ich weiß gar nicht, wie das minutentechnisch aussieht, aber der müsste ja gefühlt, würde ich sagen, alle 13 Minuten ein Tor machen im Moment.
Ich kann versuchen, es herauszufinden, wenn du das Publikum irgendwie mit irgendwas ablenkst.
Gut, dann werde ich in der Zwischenzeit darüber erzählen, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne gestern...
255 hat er gespielt.
255 Minuten. Hast du das schon durch 3 geteilt?
Nee, aber... mehr als 10.
Ja, also gefühlt wahrscheinlich alle 70. Ich bin auch nicht in Mathe besonders geil, aber ungefähr so. Das kommt wahrscheinlich hin. Irgendwas zwischen 60 und 70. Also alle 60 bis 70 Minuten macht er ein Tor. Hm?
Aber er hat 3 Tore geschossen und hat einen X-Goal-Wert von 3,11. Das heißt, er macht genauso viele Tore, wie statistisch zu erwarten ist, dass er Tore macht.
Ja, und lass uns mal gleich bei dem X-Goals-Wert bleiben. Ne? Also hattest du den gesehen im Stadion oder hast mittlerweile mitgekriegt, wie der war am Ende des Spiels?
Nee, im Stadion kriegst du ja davon nicht mit und ich musste ja dann auch gleich los, also hatte ich keine Zeit für irgendwelche statistischen Dinge. Mhm. Mein Gott, ich kann heute schon wieder nicht reden, aber ich glaube, der lag irgendwie bei 300:1 oder sowas.
Genau, der war irgendwie 4,86 zu 1,78. Das ist beachtlich, das ist ja fast 5. Und Leitl sagte nach dem Spiel auch tatsächlich darauf angesprochen, dass er sowas in seiner ganzen Karriere noch nie hatte. Es war eine absolute Heimsuchung, hört sich irgendwie schon wieder so negativ an, aber was das Positive, der positive Antagonist zu Heimsuchung. Offenbarung? Nein. Die was ist es?
Ja, das, was die, wenn der Heilige Geist in dich fährt.
Wenn er herabsteigt und in dich fährt, ja, genau. So, also es war auf jeden Fall wunderbar. Es war also nach all diesem Irrsinn, den wir wirklich erlebt haben, dass wir jetzt dieses Jahr tatsächlich das dritte Heimspiel oder den dritten Heimspielsieg, wie gesagt, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, der erste Heimspiel.
Warte mal, du hast ja schon in Zungen gesprochen. Vielleicht bist du wirklich besessen.
Ja, das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Ich würde das nicht von der Hand weisen wollen. So, aber lass mich da nochmal zurückkommen. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir im ganzen Kalenderjahr nur 2 Heimspiele gewonnen hatten. Mhm. Und das war jetzt der dritte Heimsieg im ganzen Kalenderjahr 2025. Und wenn ich mir überlege, dass ja schon der Herbstanfang ist, dann hat das wirklich lange gedauert. Aber es ist trotzdem wirklich wunderbar. David, wie hast du das Spiel in der Ostkurve erlebt, stimmungstechnisch?
Erst ungläubig, nee, also erst so, naja, jetzt müssen sie doch eigentlich mal, dann war es ungläubig und dann ausgelassen. Und dann haben wir uns alle über Cuisance geärgert.
Also das Spiel ging, ich glaube, mittlerweile hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, wie das Spiel ausgegangen ist und wie es so abgelaufen ist. Ich glaube, wir müssen auch heute auch wieder nicht jede einzelne Szene durchkauen, aber gefühlt hatten wir ja wahrscheinlich 300 Torchancen, hätten also locker 14-0 gewinnen müssen. Im Grunde genommen hatte Münster, gut, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber sie hatten ja eigentlich nur eine einzige Großchance. Das war ja dieses Tief der ersten Halbzeit, wo sie aufs Tor von Ernst geschossen haben, der rausgekommen ist, den Winkel verkürzt hat, 2-mal hintereinander hält und der dritte Schuss kurz vor der Linie von Seevolk übers Tor gelenkt wird, ne? Ansonsten war da ja nicht so richtig viel bei Münster. Die ersten 75 Minuten. Also die ersten 75 Minuten haben wir ein beeindruckendes Spiel gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die Jungs das hergeholt haben.
Ich auch nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nur, wir hätten da schon noch ein paar Tore schießen müssen.
Ja.
Dass es am Ende nicht 4 Tore geworden sind, das liegt an andere Ding, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist letzte Woche in Nürnberg tatsächlich der Knoten geplatzt, dass sie jetzt verstanden haben, wie es zu laufen hat, dass Leitl die richtigen Stellschrauben gefunden hat. Keine Ahnung. Genauso ein Rätsel wie warum war es vorher so scheiße und jetzt nicht mehr.
Also was man wirklich sagen muss, ist, dass wir mit dem Anpfiff sofort wahnsinnig eng am Mann waren. Ich weiß nicht, ob es eine taktische Auflösung oder eine taktische Vorgabe von Trainer Leitl war, dass wir Münster im Mittelfeld in Manndeckung genommen haben, also Thorsteinsson. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber der hat ja seinen Gegenspieler, das war der Sechser von denen, keine Ahnung, wie er hieß, den hat der ja komplett manngedeckt, das komplette Spiel über. Der ist dem ja aus dem Radius von 3 Metern nicht von der Seite gewichen und hat den also eben dann ist er nur raus aus diesem, sagen wir, aus diesem Schatten des Gegenspielers, ist er nur rausgetreten, wenn wir in der Offensive waren. Und dann aber auch mit Schmackes, also Thorsteinssons Verhältnisse, und hat dann wirklich wie letzte Woche beeindruckende Pässe gespielt. Also Thorsteinsson war wieder einfach komplett Bombe. Ich weiß, haben nicht alle so gesehen, aber wenn man sich nur den angeguckt hat, der hat ja schon wieder, hast du die Statistik auf, wie viele Kilometer ist er dieses Mal gelaufen?
Nein, die zu ihm habe ich gerade nicht. Also der Kicker gibt übrigens eine 4,0. Ja?
Das ist auch so ein Hetzblatt, das ist echt beeindruckend. Von hier bis in die Alpen gelaufen. 11.
Knapp 11.
Gut, hatte er mit gefühlt 13, 14 gerechnet, aber 11 ist ja immerhin auch was.
In 77 Minuten.
Ja, gut, stimmt. Da hast du recht. Da, also wahrscheinlich wäre er dann doch, hätte er zumindest an den 13 wieder geknackt.
Richtig.
Ja. Wen ich auch, und da muss ich jetzt wirklich mal eine Lanze für brechen und eine mir selber eine Backpfeife geben, mache ich ganz öffentlich. Toni Leistner hat ein beeindruckendes Spiel gemacht. Ich krieche zu Kreuze. Hier öffentlich, Toni Leistner hat wirklich ein Bombenspiel gemacht. Der hat mir extrem gut gefallen, weil er einfach auch mal seine Position verlassen hat, weil der wirklich früh gestört hat, weil er rausgegangen ist aus der Viererkette, weil er versucht hat, die Angriffe früh zu unterbinden, weil der echt die Beine in die Hand genommen hat. Also wie wenn er unseren Podcast hören würde. Toni Leistner hat mir sehr gut gefallen.
Hat er letzte Woche auch gemacht.
Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand sogar... Er hätte eigentlich irgendwann in der ersten Halbzeit hatte er sogar eine Chance, wo er dann leider irgendwie übers Tor geballert hat, aber ich hätte ihm tatsächlich das Tor gegönnt. Weißt du noch irgendwie? War nach einer Ecke irgendwie. Kopfball und dann fällt Toni Leistner der Ball vor die Füße und dann gut, Rückenlage und so weiter und gehetzt und ballert halt komplett drüber. Aber wäre geil gewesen, wenn er das gemacht hätte.
Ich war so verknallt in Seppe Gröning. Ich habe nur seine, ich weiß gar nicht, 3 Torchancen oder was gesehen. Aber ganz ehrlich, ich finde nicht, dass Leistner viel besser gespielt hat als sonst. Ich bin nur der Meinung, der Rest der Mannschaft hat besser gespielt und deshalb so sein Geschwindigkeitsdefizit besser ausgeglichen.
Ja.
Und deshalb sieht das halt so aus, als würde er besser spielen. Aber ich bin der Meinung, also für mich persönlich, dass er so gespielt hat wie eigentlich immer.
Ja, also am Fernsehgerät hast du schon gesehen, dass er laufstärker war. Du magst recht haben darüber, dass wir die so hart gepresst.
Wenn die Viererkette und die Sechser mal richtig funktionieren, so wie sie sollen, dann kann er ja auch seine Position verlassen.
Genau.
Und dahin, wo, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass er mehr Leistung gebracht hat, sondern dass alle anderen mehr Leistung gebracht haben.
Ja, also die Katze beißt sich da so ein bisschen in den Schwanz. Du hast natürlich komplett recht. Es waren alle deutlich besser. Es waren alle stark verbessert. Wir haben ein beeindruckendes Spiel von den Jungs gesehen. Und Toni Leistner war jetzt sicherlich nicht der Matchwinner. So hoch will ich es auch nicht hängen. Ich will einfach nur sagen, dass dafür, dass ich ihn die ersten Wochen jetzt immer so rund gemacht habe, war er wie ausgewechselt. Ich fand ihn letzte Woche, anders als du, auch nicht so richtig Bombe. Aber diese Woche hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Woran auch immer das lag. Wie fandst du denn eigentlich das erste Tor? War diese, wo Gröning draufgelaufen ist, auf den Torwart, Torwart kommt raus, gab einen Pass vorher, der Ball kommt zu Rehse auf die Außenbahn, Rehse aus 40 Metern, ballert den Ball über den Torwart rüber und der schlägt halt wunderbar ein. Alle freuen sich irgendwie, Rehse endlich ein Tor gemacht, Bann gebrochen und so weiter. Und dann kommt der VAR, dann kommt der verlängerte Arm der Wettmafia.
Ja, nein, wir wollten heute nur positive Dinge besprechen,
ja,
ne?
Ja.
Deshalb rege ich mich jetzt nicht auf, dass die Fußspitze 2 Millimeter vor der Schulter angeblich im Abseits war, wofür sie 5 Minuten gebraucht haben, also ich weiß nicht, es hieß mal irgendwann im Zweifel für den Angreifer.
Ja.
Und so hieß es auch noch, als sie den VAR eingeführt haben.
Ja.
Und dass diese Entscheidung innerhalb von 90 Sekunden spätestens da sein soll.
Mhm.
Sie haben 5 Minuten gebraucht, bis sie diese eine Kalibrierung, das kalibrieren sie ja von Hand.
Ja, genau.
Bis sie diese eine Kalibrierung gefunden haben, mit der sie rechtfertigen können, dass das Tor nicht gegeben wird.
Mhm.
Du kannst mir nicht erzählen, dass Ding ist irgendwo in Köln, keine Ahnung, wie heißt in Köln da das Problemviertel, Köln-Deutz oder was auch immer, im Keller von irgendeinem Tipico.
Ja, könnt ihr mir nicht erzählen. Absolut. man hat in keiner Einstellung am Fernsehgerät irgendwie erkennen können, dass das wirklich im Moment der Ballabgabe eine Abseitsposition war. Und dann gab es eben auch dieses, was du nach dem Spiel ja gerade erzählt hast, diese animierte Szenerie, wo man dann eben die Schulter und den großen Zeh von Gröning mutmaßlich gesehen hat.
Das Bild habe ich schon während des Spiels zugeschickt bekommen. Ich hatte so
ein Hals. Ja, das ist wirklich krass. Vor allem, sind wir mal ehrlich, wenn du diesen Moment der Ballabgabe nicht auf die Nanomilli-tausendstel Sekunde richtig timest, dann ist der Mann einfach nicht im Abseits. Weißt du, was ich meine? Also, wer sagt denn überhaupt, weil das ist ja technisch nicht wirklich so zu lösen, dass man sagen kann, okay, der Chip im Ball oder der Chip im Gröning oder der Chip im Po vom Schiedsrichter, vom Linienrichter, wie auch immer. Es ist doch gar nicht so exakt zu timen, wann der Ball nun wirklich den Fuß des Passgebers verlassen hat. Und dann zu sagen, genau hier müssen wir das Standbild einfahren, hier müssen wir einfrieren. Und da ist er jetzt genau im Abseits. Das ist doch total lächerlich. Also, und wie du ja auch schon sagst, nach 5 Minuten kommt dann irgendwann so eine Animation. Ey, da fühlt man sich doch echt einfach nur noch verarscht.
Ja, bis sie es dann irgendwann so hingebogen haben, dass es auf keinen Fall zählen kann.
Genau. Naja, also in meinen Augen war das schon das 1-0 und ich bleibe auch dabei, dass wir am Ende wahrscheinlich 3-1 gewonnen haben, weil dieses Tor ab jetzt einfach, ja gut, du spielst auf Sessa an, glaube ich, ne?
Ich möchte diesen Namen nicht erwähnen.
Zu Sessa wollte ich noch gar nicht kommen, aber...
Also mindestens 4-1, weil ich glaube, Gröning hatte ja allein in der ersten Halbzeit noch mindestens 2 Chancen oder so und nach der Pause auch nochmal gefühlt 8.
Ja, absolut. Also nochmal, war ein Bombenspiel von uns, Cuisance. Warum wolltest du Cuisance verteufeln oder was sagtest du gerade?
Naja, darum.
Einfach so.
Ich mag den nicht. Ach so. Ich mag den nicht. Okay. Ich kann auch, weil ihr hakt immer alle auf Leistner rum. Das haben in letzter Zeit viele getan. Mhm. So, Leistner spielt am Limit. Mhm. Cuisance. Mhm.
Der spielt auch am Limit, nur am unteren.
Richtig. Und ja, okay. Das regt mich an diesem Fatzke so auf. Ja. Der könnte das viel besser.
Ja, den muss ich auch verteidigen. Also der hat, was er die letzten 2 Spiele gespielt hat, ist schon ziemlich beeindruckend. Und ja, ich gebe dir recht, dass der Mann wahrscheinlich noch besser sein könnte. Aber die letzten 2 Spiele ist er schon fast wieder der alte Cuisance gewesen. Habe ich gerade Gröning gesagt? Na egal. Also der alte Cuisance.
Nein, hast du nicht.
Gut, der alte Cuisance gewesen. Der wirklich zeigt, was er drauf hat. Und für mich ist das nämlich eigentlich im Moment eine relevante Achse. Ne? Nicht dieses Ernst, definitiv wieder geiles Spiel gemacht, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Leistner aber, was Trainer Leitl ausgerufen hatte, sondern die Achse, die im Moment funktioniert, ist Cuisance hinten als, sagen wir, erweiterter Sechser und davor Thorsteinsson. Die beiden spielen wirklich, wirklich sehr, 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 sehr geil. Und verteilen wirklich extrem viel. Sowohl gegen den Ball natürlich, unterbinden vieles, aber auch offensiv. Das sieht schon ziemlich geil aus, was sie da gerade veranstalten. Das gefällt mir auch erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Und wenn das Gröning weiter so spielen kann, dass der sich dann auch immer noch so beeindruckend fallen lässt, müssen bestimmt später auch noch über Schuler sprechen, aber wie Gröning teilweise auch wirklich bis an die Mittellinie sich fallen lässt und um dann von da Geschwindigkeit aufzubauen, um dann mit am Spiel, am Offensivspiel wirklich in der Entstehung schon mit eingreifen zu können, das nötigt mir echt Respekt ab. Die Jungs, was die da wirklich im Moment spielen, ist schon geil. Also seit 2 Spielen,
Alter. Was ja eigentlich nicht sein Spiel ist. Das ist ja eigentlich das Spiel von Kovnatski.
Mhm, genau.
Und Gröning ist ja eigentlich so klassischer Neuner, ich stehe vorne drin, halt Kopf hin und dann ist gut.
Ja.
Aber er kann's. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Der braucht Spielzeit, der braucht Minuten. Irgendwann platzt dann der Knoten und dann trifft er auch.
Ja.
Weil ganz ehrlich, wenn man sich das anguckt, der sportliche Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga, also ich sag mal den oberen Drittel der dritten Liga und dem unteren Drittel der zweiten Liga, der ist nicht besonders groß.
Ja.
Der ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga wesentlich größer.
Ja.
Aber dritte und zweite Liga, so, und er hat ja, er war, glaube ich, drittbester Torschütze mit 17 Treffern. Also sollte der hier eigentlich auch zweistellig treffen in der zweiten Liga.
Wenn der von Anfang an weiterspielen darf, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er das tun wird.
So.
Ich
habe ja diese Saison noch kein Trikot gekauft.
Ja.
Und ich bin ernsthaft sehr hart am Überlegen, ob ich mir ein Gröning-Trikot hole. Ich weiß, keine Spieler, mache ich normalerweise auch nicht, aber, ne?
Hast du ein bisschen so ein Man-Crush, ne, auf den? Schon geil, ne?
Nein. Nein.
Wie fandst du hinten den Spielaufbau? Dass wir ja wirklich versucht haben, weil ja Münster mit ihrer komischen Raute, die sie da ja immer noch spielen und wo sie ja im Grunde genommen überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel bekommen haben, das sicherlich auch eine Ansage vom Coach, dass wir mit Diagonalbällen irgendwie über diese Raute rüber immer versucht haben, Münster auszuhebeln. Und das hat ja sehr häufig funktioniert. Also sowohl Gechter auf der einen Seite als auch Dardai auf der anderen Seite oder auch Seevolk irgendwie immer diese langen, weiten Bälle komplett übers Mittelfeld rüber, diagonal rüber. Das sah schon ziemlich geil aus, oder nicht?
Also zur Raute muss man sagen, Batista Meier war wie eigentlich immer noch der beste Preuße.
Mhm.
Das ist ja einfach deren bester Spieler seit Jahren.
Ja.
Es war teilweise noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, so kurz vor knapp.
Mhm.
Dass es auch anders hätte, ne, das Fehlpass wieder oder was weiß ich. Aber sie haben es versucht und sie haben es hingekriegt.
Ja.
Noch nicht auf dem Niveau, wo man sagen könnte, okay, die sind absolut sicher, das ist Routine. Aber sie haben gemerkt, aha, wenn wir es so machen, dann funktioniert das.
Ja.
Also ich hoffe, dass sie jetzt da die Routine drin kriegen.
Ja.
Und man muss, wir wollen ja heute eine positive Folge machen, richtig?
Genau.
Muss man dazu sagen, also Ernst steht sowieso über allem, ne? Das ist eigentlich immer noch unser bester Spieler. Ja, Gröning war vielleicht ein bisschen, ja, aber so, ne? Eigentlich ist Ernst jedes Mal unser bester Spieler.
Diese Saison auf jeden Fall, definitiv.
Diese Saison, jedes Spiel, bester Spieler.
Der hat so viele Dinger rausgeholt irgendwie. Und ich finde, das sind immer so diese Game-Changer. Wenn der diese Dreier-Kombo, ne, von Münster, die wir gerade schon angesprochen hatten, wenn er die ersten beiden halt nicht hält und der Ball da schon direkt ins Tor geht, ne, dann geht vielleicht so ein Spiel halt dann auch wieder anders aus, ne, weil dann wieder andere Gewichtungen im Spiel sind und so weiter. Na, bla, 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 bla. Aber dass er die halt einfach hält und er hält auch noch den Nachschuss, das ist schon echt beeindruckend gewesen. Also richtig gut.
Ja, ich will nämlich darauf hinaus, weil am Ende der letzten Saison haben alle so sehr gemeckert, verkauft ihn bloß, den müssen wir loswerden, ja, der kann nichts. Der hatte Ende der letzten Saison so tief, aber halt wie die ganze Mannschaft. Und seine Strafraumbeherrschung ist immer noch nicht die beste.
Mhm.
Aber auf der Linie ist das ganz klar der beste Torhüter der zweiten Liga.
Ja.
Punkt.
Gehe ich mit.
So, Leistner hatten wir ja schon, habt ihr auch alle gemotzt, hat sich auch gesteigert. Marton Dardai, er wird mit jedem Spiel besser. Wird jetzt noch nicht sagen, dass er auf gutem Niveau angekommen ist, aber er ist zumindest also in Schulnoten so befriedigend.
Mhm.
Ja, und er steigert sich von Spiel zu Spiel. Der Tiefpunkt war dann irgendwie vor, ich weiß gar nicht, 3-4 Spielen oder sowas und jetzt, es wird immer besser.
Mhm.
Seevolk sowieso, klar, da weißt du, was du kriegst, der wirft sich in jeden Ball.
Ja.
Aus dem wird kein Techniker mehr, der hätte eigentlich Rugby oder Football spielen müssen. Beim Fußball ist er eigentlich komplett fehl am Platze. Oder Eishockey.
Das wäre ja, hoch. Genau.
So. Und dann, also ich will nur kurz die Defensive abhaken, weil wir haben die letzten Wochen so viel gemeckert, da müssen wir einfach auch mal loben.
Ja.
Gechter.
Hammer.
Was ist das? Also der hat ja wohl keiner erwartet, dass er auf rechts so gut funktioniert.
Das hat keiner erwartet und es hat auch keiner erwartet, dass er dann plötzlich in der zweiten Halbzeit, als Seevolk sich dann leider verletzt hatte, dass er dann auch auf der linken Abwehrseite plötzlich brillieren kann. Ne? Also der wird ja zum Swiss Army Knife in unserer Deckung hinten drin. Also was der kann ja jede Position da hinten mittlerweile spielen. Ne? Beeindruckend.
Ja. Und dazu muss man sagen, das ist für Seevolk Eitschberg reingekommen.
Ja.
Und der war auch nicht viel schlechter.
Ja. Der hat so ein bisschen, die ersten paar Minuten hatte er so ein bisschen, weil er auch, ich glaube, er ließ sich so ein bisschen anstecken und wurde sehr offensiv und wurde dann auch ein, zweimal irgendwie knallhart dann überlaufen. Aber da nochmal, ne, Toni Leistner stand dann goldrichtig und hat sagen wir, langsam köchelnde Situation dann sofort im Keim erstickt hatten, weißt du, bei diesem klassischen Fondue, wo das dann überbrennt und dann die Stichflamme oben Richtung Lampe gehen, hat Toni Leistner sofort den Deckel, nicht den Deckel drauf, sondern das ganze Fondue mitgenommen in die Küche und hat es da gelöscht. Also beeindruckend, wirklich gut.
Ja, ich weiß, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber wir haben so viel gemotzt in den letzten Wochen, das hat mich schon selber angekotzt. Ja. Deshalb wollte ich jetzt einfach mal sagen, die haben das da gut gemacht.
Ja, genau. Also nochmal, immer noch heute, ne, 3 Tage später, immer noch schwer beeindruckt. Geiles Spiel gewesen, haben sie richtig, richtig gut gemacht. Wir waren ab der 75. Minute so ein bisschen platt, ne?
Ja, man muss ganz kurz noch nach der Pause ansetzen. Mhm. Ich weiß, wo du hinauf willst, aber denn nach der Pause hatten wir dann einfach nochmal Chancen über Chancen. Ich glaube, Gröning hatte sogar eine Doppelchance.
Ja.
Irgendwann Mitte der 50er Minuten und dann so 10 Minuten später trifft Winkler nur den Pfosten.
Ja, genau.
So, wo wir gerade bei Loben sind. Matte Winkler, der war ja letzte Saison Totalausfall.
Ja.
Die ganze Saison durch. Also vorletzte Saison war der auf rechts noch echt gut. Letzte Saison Totalausfall. Jetzt diese Spiele, er ist wieder da.
Erzähl mal weiter, David, ich muss die Katze rauslassen.
Der ist spielstark, spielfreudig. Er bringt Tempo rein, er bringt Zug rein. Er wechselt sich ab mit Rehse, dass sie ständig die Seiten wechseln. Und der Mann ist auch wieder torgefährlich. Also zusammen mit Rehse ist das eine super geile Flügelzange. Wir haben alle gemotzt, wir brauchen linken Schienenspieler. Jetzt haben wir die linke Seite besetzt mit lauter Rechtsfüßern, mit Seefeu, Winkler oder Rehse. Mhm. Aber es funktioniert.
Komplett. Wir haben man hat das letzte Woche schon gesehen und da hatten wir auch drüber gesprochen, ne? Als ich diese legendäre Flügelzange Robberie mit reingeworfen hatte, ne? Nochmal, ist natürlich nicht dieses Niveau, aber das hat sich letzte Woche schon gezeigt und diese Woche haben sie das auch gemacht. Wie die dann immer wechseln, ne? Geht Winkler plötzlich auf links und Rehse auf rechts und dann wieder zurück. Das ist schon richtig geil. Also, weiß gar nicht, es läuft im Moment. Es ist wirklich cool. Also, ich meine, will jetzt auch nicht zu viel loben, ne? 2. Spiel hintereinander gewonnen, aber jetzt stell dir mal vor, wir würden vielleicht noch eins spielen, ne? Nach der Länderspielpause, ich will jetzt noch nicht vorgreifen und so, aber stell mal vor, wir würden jetzt tatsächlich noch ein 3. Spiel in Folge gewinnen, so eieieiei. Wie sagt man immer so schön, das ist nicht mehr Mene Hertha.
Naja, sie haben ja morgen die Chance, ne? Bei Wolfsburg läuft es ja nicht.
Na gut, das stimmt.
Also, wenn diese Folge rauskommt, ist das Spiel schon gelaufen, aber das könnte sein.
Wir waren in der
75.
Ach so, wir gehen doch, okay.
Genau. Und dann, da haben wir wieder so, da waren wir zu sicher. Mhm. Da kam so der Schlendrian rein, da haben wir uns zurückfallen lassen und da wurden die Pässe wieder schludrig und dann, ich glaube, waren auch irgendwie, erst hatte Bochum eine relativ gute Chance, Bochum sage ich schon, Bochum kommt doch erst.
Ja.
Münster und dann kam, irgendwie 5 Minuten später kam dann, auch wie hieß er, Amenido und hat eigentlich ein schönes Tor geschossen.
Das 2:1. Muss man sagen. Ja, genau.
Ja.
Ja, aber das war, wie gesagt, das war so ein bisschen so die Drangphase, die sie am Ende noch hatten. Aber nach 75 Minuten, wir hatten im OFC-Chat auch so ein bisschen darüber gesprochen. Ich fand schon, man hat deutlich gesehen, dass bei uns so ein Aderlass war, ne? Weil sie halt auch echt viel investiert haben, die Jungs. Die haben halt wirklich 75 Minuten Vollgas gegangen, sind immer nah am Mann gewesen, haben ihre Positionen teilweise doppelt besetzt, haben sich immer gegenseitig geholfen. Die sind einfach wahnsinnig viel gelaufen, ne? Und ich glaube, wenn du das nicht gewöhnt bist, hoffe, sie gewöhnen sich dran, ne? Aber dann kann das schon passieren, dass du halt nach der 75 so ein bisschen so einen Einbruch hast und dann irgendwann auch, weil du einfach Federn gelassen hast. Ich will nicht sagen, dass wir dann so richtig Schlendrian, ich glaube, die waren einfach echt platt, die Jungs, ne?
Naja, du hast gemerkt, sie haben sich zurückgezogen und haben so ein bisschen Fuß vom Gas genommen, ja.
Genau. Ey, wir sind uns ja alle, glaube ich, alle einig, dass dieses Spiel zur 75. Minute wahrscheinlich schon hätte 4-5-0 stehen müssen eigentlich, ne? Weil wir so viele Chancen verballert haben, so viele hochkarätige, so viele tausendprozentige. Wenn du in der 75. Minute nach dem Einsatz, den du gebracht hast und die Chancen noch genutzt hättest und es steht dann eben 4-0 oder lass uns nicht übertreiben, 3-0. Ich glaube, dann kommt der Gegner auch nicht mehr so zurück, wie es dann jetzt halt am Ende war. Ne? Ich glaube aber auch, dass es nicht war, weil Münster plötzlich das Fußballspielen für sich selber neu entdeckt hat oder sagen wir das, was sie so die letzten Wochen gemacht haben, sondern einfach, weil wir nicht mehr konnten. Wir haben die einfach im Sack gehabt, wir haben die abgekocht. Hatten den Deckel auf dem Spaghetti-Topf und dann irgendwann haben nochmal zwei Spaghetti wieder rausgelugt, wo wir nicht mehr in der Küche standen. Ne? Aber ich würde dem Ganzen nicht zu viel Bedeutung beimessen. Vor allem, was am Ende ja auch geklappt hat. Ne? Also die Resilienz, die ja mittlerweile da ist, das muss man ja auch sagen. Ne? Hertha spielt ja mittlerweile schon so, wir haben so viel Scheiße in den letzten Jahren erlebt und auch letzte Saison und auch Anfang dieser Saison. Da sind ja jetzt genug Spieler drin, die Rückstände kennen. Oder sagen wir Phasen eines Spiels, wo es überhaupt nicht läuft und wo der Gegner halt drückt. Und ich glaube, das schockt die nicht mehr so richtig. Zumindest sah es so aus. Und ich glaube, diese letzten 15 Minuten, die sie ja dann doch relativ gekonnt, dann irgendwie viel Zeit auch noch von der Uhr genommen haben, wurden ja sechs Minuten nachgespielt und trotzdem immer wieder Nadelstiche setzen konnten. Ich meine, überleg mal, wenn Sessa, dieser alte Blindfisch, dieses Ding in der, weiß was denn, in der 94. macht, dann musst du da halt auch nicht mehr zittern.
Alter, dieser, also wenn du ihn machst, sagt keiner was.
Ja.
Aber eigentlich, du musst ihn nur rechts rüberspielen.
Genau.
Croissant wäre da gewesen, Croissant hätte ihn reingemacht.
Genau.
Wäre alle Duty gewesen.
Genau.
Na, und Alter, geh zum Friseur. Das sieht so scheiße aus.
Ich fand es halt auch bezeichnend, dass er versucht hat, mit irgendwie so einem arroganten Lupfer über den Torwart rüber zu spielen. Ne? Also entweder du haust halt richtig drauf, du suchst dir eine Ecke aus und ballerst den rein oder du passt halt, wie du schon sagst, irgendwie rüber. So, dann fällt halt das 3-1 und keiner fragt mehr. Aber das ist halt natürlich schon irgendwie sehr lustig gewesen. Und gerade er, der ja eigentlich sowieso schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Shitlist, ne? Aber der eigentlich ein bisschen was zeigen muss. Also es war, die ganze Szene hat eigentlich immer noch unterstrichen, was wir auch schon sagten, der ist immer noch nicht in der zweiten Liga angekommen. Der merkt irgendwie nicht, worum es da geht.
Ja, weil er immer noch einen Schnörkel einbaut und hier noch eine Drehung und da noch eine Pirouette und so ein Scheiß.
Genau. Wie fandst du Schula, als er eingewechselt wurde?
Oh, okay. Ja, eigentlich natürlich ein kleiner Abfall gegenüber Gröning, muss man ja so sagen.
Mhm.
Aber er hat's engagiert gemacht, muss man sagen. Er ist jetzt eindeutig in der Stürmerhierarchie auf Platz 3. Kann man ja anders nicht sagen, ne?
Ich denke auch, er hat es so engagiert gemacht. Hätten wir noch einen vierten Stürmer, dann wäre er möglicherweise auch in der Hackordnung jetzt auf Rang 4 oder 5 abgerutscht.
Nee, ach, das ist, also ich fand's okay.
Ich fand ihn ein bisschen lauffaul, ehrlicherweise. Also gerade als denn Münster eben hinten raus und noch so ein bisschen zurückgekommen ist, hätte ich mir schon gewünscht, dass wir gerade bei diesen Einwechslungen mit Sessa und mit Schula, dass wir da ein bisschen mehr Kämpferherz einwechseln. Das haben sie irgendwie beide nicht so richtig auf die Kette gekriegt.
Aber ja, du musst aber auch sehen, für wen sie die gebracht haben.
Ja.
Sessa für Rehse und Schuler für Gröning.
Mhm.
Der Kontrast ist natürlich da. Und es hat natürlich auch seinen Grund, warum die beiden auf der Bank sitzen.
Ja, klar.
Und dass Cesar anscheinend nichts kann und einfach zum Arbeitsamt sollte, das haben wir jetzt auch alle wieder festgestellt. Aber ich fand Schuler okay. Der war ja noch nie wirklich so der...
Pressing ist nicht sein zweiter Vorname.
Ja, also der war noch nie so, aber... Ja. Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er sich engagiert, war ja stets bemüht.
Ja. So. Ach komm, scheiß drauf, heute sind wir mal gönnerhaft, denke ich, ne?
Du meinst gröninghaft. Ja, und dann haben wir leider nur 2-1 gewonnen, obwohl wir eigentlich 4-1 gewinnen müssen, weil ein Tor hat uns Tipico geklaut und ein Tor hat uns Hesser geklaut.
Ja. Und jetzt sind wir Achter. Wer hätte es gedacht? Also damit habe ich nur wirklich irgendwie gar nicht mehr gerechnet. Dass wir doch so zurückkommen in die Saison. Aber das ist eben auch, was wir haben ja auch ein bisschen drüber gelacht, ne, muss man auch mal sagen. Als Leiter meinte, ja, es sind noch 90 Punkte zu vergeben und so weiter. Und dann sind halt noch 87, gut, er hat dann nicht mehr gesagt, es sind noch 87 zu vergeben, aber es war ja so, schwang ja so mit. Aber dass wir jetzt tatsächlich Achter sind und gar nicht mehr so weit hinter der Spitze. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet, ehrlicherweise.
Naja, nicht so weit hinter der Spitze. Es sind 8 Punkte auf Elversberg, die jetzt Erster sind. Und Zweiter ist Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber Zweiter ist Gelsenkirchen. Ja, aber du hast über die letzten beiden Spiele gesehen. Okay, das haben uns, haben davor auch viele Leute vorgerechnet. Die Spiele, die wir jetzt verloren haben, die scheiße waren, die waren gegen die, ich weiß gar nicht, die ersten 6 oder sowas zu dem Zeitpunkt. Und jetzt kommen halt die Mannschaften, die danach sind, die um Tabellenmittelfeld oder am Tabellenende stehen.
Ja.
Und du hast gesehen, wir sind auf jeden Fall besser als die. Wir können eigentlich, wenn wir uns jetzt gefangen haben, vorne mithalten. Außer gegen Elversberg. Gegen Elversberg werden wir immer verlieren. Das ist so,
das ist so ein Gesetz.
La Bestia Negra.
Ja. Ja, du hast recht. Wir hatten gerade irgendwie auch so eine Diskussion nach dem Spiel, ne, dass Menschen fordern, man müsse trotzdem jetzt Leitl rausschmeißen, weil doch Daniel Thune frei geworden ist.
Nö, wenn es läuft, auch nicht.
Ja. Was hältst du grundsätzlich von Daniel Thune?
Viel. Also etwas weniger, weil er bei diesen komischen Fischköpfen da oben war.
Mhm.
Das ist einfach eine Charakterschwäche, die muss ich jedem vorwerfen, der jemals angestellt war.
Mhm.
Aber ansonsten halte ich von dem eigentlich viel. Das ist ein sehr guter Trainer. Man muss gucken, wo der Düsseldorf damals übernommen hat. Das war, glaube ich, sie waren sogar auf dem Relegationsplatz.
Mhm.
Demnach unten.
Mhm.
Und er hat sie dann in 3 Jahren in die Relegation nach oben geführt.
Ja.
Und ich glaube, bis auf sein erstes Jahr, wo er sie da unten übernommen hat, waren sie immer in der Spitzengruppe, immer unter den Top 6.
Wie lange war der denn da? 3 Jahre oder?
3 Jahre, glaube ich, ja.
Ja, aber ist es dann nicht eigentlich auch schon wieder so eine unfassbare Parallele zu Leitl ja schlussendlich auch? Der war ja auch, meine ich, 3 Jahre in Hannover, hat die ja auch unten übernommen und dann oben an die Fleischtöpfe rangeführt. Ist es nicht so, würde man, also nicht das, also ich will das nicht, ne, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich möchte nicht Leitl loswerden und jetzt Daniel Thune dafür haben. Aber wäre es nicht, wenn man dieses Gedankenspiel durchgeht, wäre es nicht, du ersetzt eigentlich nur den Namen durch deine persönliche Präferenz und Sympathie?
Nee, du musst halt auch sehen, in Düsseldorf haben sie zu dieser Saison, ich weiß nicht, 2 oder 3 absolute Stammspieler verkauft, keinen wirklichen Ersatz dafür eingekauft.
Ja.
Und dann hat sich Klaus Allofs hingestellt und hat gesagt, wir wollen aufsteigen.
Ja, gut.
So, das war ja in Hannover so ähnlich.
Mhm.
Also klar, du kannst Leitl auch ein paar Sachen vorwerfen. Er hält immer an derselben Aufstellung fest. Er spielt ziemlich defensiv. Er bindet die Jugendspieler nicht so ein, wie er sollte oder wie wir es gerne hätten, sagen wir es so.
Mhm.
Aber die Situation in Hannover war ähnlich. Da haben sie auch immer wieder die Top-Stammspieler verkauft und haben dann erwartet, dass sie unangefochten Meister werden. Und bei uns war es ja genauso. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen, die Kaderplanung ist bei uns nicht die beste.
Mhm.
Das hat übrigens auch unser neuer Geschäftsführer gesagt.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, ja.
Das ist mir klar.
Mhm.
Und er holt trotzdem noch das Maximum raus. Also sie spielen beide unterschiedlichen Fußball, Thune und Leitl. Sie sind aber sie holen eigentlich immer so das Maximum raus, was es unter den Umständen gibt. Also ich halte viel von Thune.
Also inhaltlich würdest du Thune vor Leitl sehen?
Nein.
Und
allein aus dem Grund, weil Leitl nachgewiesen hat, dass er Aufstieg kann.
Was Thune noch nicht hat.
Richtig.
Ja. Und wie sieht's von der Sympathie her aus? Wie würdest du es punktetechnisch einsortieren? Würdest du Thune da vor Leitl sehen?
Leitl war nie in Hamburg, also nein.
Sehr schön. Also bei mir ist es faktisch auch so, ne?
Ich würde mit beiden ein Bier trinken gehen.
Ja, das sowieso. Also ein gutes Bier.
Naja, mit Markus Anfang nicht.
Okay, gut. Aber das ist ja auch. Da hast du recht. Also, das ist aber auch, da sind wir ja auch inhaltlich vor allem nicht beim taktisch-strategischen Fußballkonzept, sondern sind wir ja beim Weltenanschauungs. Da trennen uns ja auch Welten, glaube ich, zu dem.
Doch,
Vogel, darf man da Vogel sagen?
Wir sind schon beim Inhalt, aber beim Inhalt seiner Birne.
Ja,
da gibt's nicht viel.
Genau. Wie hast du neulich schon so schön geschrieben? Wo hast du das noch geschrieben? Weiß ich nicht mehr. Aber wie ist ihr weltanschauliches Bekenntnis? Härter als deins.
Genau.
Ja. Ja, nee, also Markus Anfang, glaube ich, brauchen wir nicht in Berlin, oder?
Nee, um Gottes Willen.
Nee, danke.
Dass die Düsseldorfer sich den antun. Alter, ja. Schöne. Der hätte mal in Dresden bleiben sollen, der passt nach Dresden.
Ja. Wie war's da überhaupt? Apropos.
Oh, ey. Sagen wir mal so.
Du bist ja direkt nach dem Hertha-Spiel, hast du dich in Zug gesetzt und bist nach Dresden gefahren, um unsere Freunde aus Karlsruhe da in Empfang zu nehmen.
Wir haben noch ein Wegbierchen getrunken und dann sind wir mit dem Eurocity darunter gefahren.
Ja.
Ich sag mal so.
War es eine Reise wert?
Ich hab Respekt vor diesem Verein, ja. Davor, wie viele Menschen der bewegt. Aber meine Sympathiewerte sind an diesem Wochenende nicht unbedingt gestiegen. Die sind da nicht sehr...
Aber dabei haben die euch doch in Empfang genommen am Hauptbahnhof, oder nicht? Haben doch extra ein Begrüßungskomitee vorbeigeschickt, oder nicht?
Ja, so in etwa. Also du hast gesehen, Dresden ist halt auch so ein Kopfbahnhof und da fahren die Züge rein und dann musst du halt die Treppen runter zu so einer Unterführung. So, und du stehst halt oben auf dem Bahnsteig und guckst runter und dann siehst du schon irgendwie die ersten 3 17-Jährigen oder was.
Mhm.
Dresden-Ultras, die dann Ausschau halten, gibt's jetzt irgendwem, dem wir die Sachen abziehen können.
Ja, super.
So. Wir waren natürlich also schlau, haben schon im Zug unsere Sachen eingepackt.
Mhm.
Ja, aber irgendwie, ich habe auch ein Foto gemacht. Ach siehst du, ich muss noch die ganzen Fotos posten, bin ich noch gar nicht zurückgekommen. Ich habe so ein Foto, also irgendwie 5 Leute oder sowas, haben sie tatsächlich die Trikots und die Schals abgezogen.
Mhm.
Im Hauptbahnhof noch. Der ist halt Dresden.
Gott.
Und ja, bei uns war es dann aber tatsächlich so, wir wussten nicht, wo die Shuttles fahren. Wir haben dann rausgekriegt, also nach dem Spiel haben wir dann rausgekriegt, dass irgendwo in der Nähe vom Hauptbahnhof muss so ein Parkplatz sein, wo die ganzen Gäste geparkt haben. Und da sind die Shuttles gefahren.
Mhm.
Aber nicht am Hauptbahnhof. Also ganz beschissen, aber war auch nicht ein Polizist am Bahnhof.
Mhm.
Nicht ein Polizist. Niemanden, den du fragen konntest. Da haben wir uns einfach in Zivil und ab in die Straßenbahn und sind dann zum Stadion gefahren. Und sind dann da nachts im Dunkeln um dieses Stadion rumgetapert, was ja quasi auf einer Wiese im Matt steht.
Mhm.
Also da gibt es keine befestigten Wege und nichts.
Lecker.
Also zumindest keine, die außen rumführen. Ja, zu jedem Eingang führt irgendwie ein asphaltiertes Ding und dazwischen, die Wege sind aber alles nur Matsch. Im Dunkeln.
Mhm.
Und bis wir dann den richtigen Eingang gefunden hatten und oh, ey, hör mir auf. Und dann stehst du da im Block, der dann auch schon echt voll war. Und dann kamen noch die Ultras dazu. Und naja, also wir waren ganz oben. Und dann links von mir war die Plexiglasscheibe.
Mhm.
Die Trennung zum Heimbereich.
Ja.
Und dann guckst du da nach links und dann stehen da schon die ersten Affen. So, ich sehe so, alter Schwede.
Mhm.
Es ist wunderschön da, aber ich würde tatsächlich nur mit dem Auto hinfahren wieder.
Ist das von der Machart, also ich sag mal von der Fankonfrontation ungefähr oder Fanfreundlichkeit in Gänsefüßchen, ist das ungefähr mit Rostock zu vergleichen oder hat es noch nicht die Qualität?
Nee, ganz so schlimm ist es nicht, weil es gibt wesentlich weniger Polizisten. Die Polizisten haben wir tatsächlich hauptsächlich nach dem Spiel gesehen.
Ja.
So, aber es ist tatsächlich so, dass sie den Gästeblock erstmal sperren und erstmal die ganzen Dynamos rausleiten. Und erst wenn die alle weg sind, darfst du auch raus.
Ja.
Und eigentlich dann auch nur mit Shuttles, aber die Shuttle, da, ich weiß nicht, sie hatten ungefähr 2 Shuttle.
Mhm.
Für 4.000, 5.000, was auch immer Menschen.
Ja.
Hatten sie 2 Shuttle. Da haben wir irgendwann gesagt, scheiß drauf, wir laufen.
Mhm.
Da war da schon eine vom Sicherheit, die sagte, ja, laufen, ja, dann Schal weg.
Mhm.
So, weil, also waren dann auch keine Probleme, ja, am Weg waren dann immer wieder Polizisten und so und die ganzen Dynamos waren alle schon nach Hause und ich weiß nicht was. Aber,
Wie ist denn das Spiel ausgegangen überhaupt?
3-3.
Okay.
Weil sie ja der Meinung waren, sie müssen 6 Minuten nachspielen, damit Dresden unbedingt noch den Ausgleich schießt. Also man muss dazu sagen, Dresden ist relativ früh in Führung gegangen, irgendwie 7., 8., 9.
Ja.
Hat es 3 Minuten gedauert, dann hat Karlsruhe ausgeglichen.
Ja.
Karlsruhe war eigentlich das ganze Spiel über überlegen, also spielstärker. Dresden konnte halt so kämpferisch mithalten. Du hast schon gesehen, da war nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Spielfeld war ein bisschen Feuer drin. Mhm. Hat Karlsruhe in der ersten Halbzeit noch der 2-1 gemacht.
Mhm.
Kurz nach der Pause also sie waren total überlegen, hätten auch noch höher führen können. Kurz nach der Pause hast du gemerkt, okay, Dresden hat einen Einlauf gekriegt, die wollen jetzt. Die haben dann 2-2 gemacht. Dann hat es auch wieder nur 10 Minuten gedauert, dann hat aber Karlsruhe wieder geführt. Mhm. Am Ende, wie gesagt, haben sie 6 Minuten nachspielen lassen, damit Dresden auf jeden Fall noch den Ausgleich schießt, was sie auch getan haben. Aber Karlsruhe hätte auch noch das 4-3 machen können. Mhm. Und alles, was du über das Spiel eigentlich wissen musst, ist, wenn du dir anguckst, wer gelbe Karten bekommen hat. Mhm. Da steht nämlich in der 90. plus 6. Ja, steht bei Karlsruhe Beifuß, bei Dresden der Sportkamerad Kutschke und der Leiter Physiotherapie Lange.
Ah, oh, stark.
Das sagt doch alles, was über das war.
Denke auch wieder Einflussnahme von außen, von der Trainerbank und genau. Ja, ja, alles gut. Oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Gut, es hat vielleicht auch nicht geholfen, dass wir Scheiß Dynamo gesungen haben, aber.
Ja. Aber die kommen ja auch bald zu uns, ne? Haben ja angekündigt, dass sie mit 30.000 Leuten kommen.
Ja.
Da bin ich aber gespannt. Da bin ich aber gespannt. Naja.
Ich bin mal auf das Konzept der Fantrennung gespannt, ja. War das das Wochenende, wo wir zeitgleich mit Union zu Hause spielen?
Weiß ich jetzt nicht mehr, aber apropos Freunde, hast du eigentlich mitbekommen? Nee, wahrscheinlich nicht. Gestern, und das muss ich mir unbedingt noch in der RTL Plus Mediathek angucken.
Um Gottes Willen.
Was denn?
Es gibt keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall nichts Gutes.
Das ist was sehr, sehr Gutes.
RTL Plus Mediathek.
Marvin Plattenhardt hat seine Pistazienmilch in der Höhle der Löwen vorgestellt. Und ich hatte mir extra einen Timer gestellt, habe aber warum auch immer, es ist nicht angegangen auf meinem Kack-Handy. Ich wollte es so gerne sehen. Ich wollte es wirklich so gerne sehen. Weil man muss es ehrlich sagen, Marvin Plattenhardt, irgendwie, ich habe ihn immer gemocht, aber was ich wirklich geliebt habe an ihm ist, wie er gesprochen hat. Er ist ja nicht der große Redner. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie der denn sein großartiges Konzept von seiner Pistazienmilch, also müssen wir jetzt nicht darüber sprechen, ob die Welt auf Pistazienmilch von den Plattenhardts gewartet hat, aber ich hätte es wahnsinnig gerne gesehen, wie er da das Produkt bewirbt.
Ja, ich habe den Werbetext dazu und was seine Frau dazu erzählt hat. Und um Gottes Willen.
Geil finde ich auch schon. Ich meine, der war Profifußballer, ne? Was auch sehr tief blicken lässt, ist, dass sie sagen, sie haben jetzt schon knapp 250.000 Euro investiert in diese Pistazienmilch und dass sie jetzt aber Geldgeber haben wollen, weil sie noch weitere 125.000 brauchen. Frage ich mich, Marvin, was hast du denn mit der ganzen Kohle gemacht eigentlich? Kannst du deine Kackmilch nicht selber irgendwie an den Mann kriegen? Brauchst du da irgendwie Investoren?
Man muss dazu sagen, der hat in den Big City Jahren bei uns gespielt.
Naja, eben. Wo ist die Kohle denn hin?
Wahrscheinlich hat er die ganzen Pistazien geschnupft oder so.
Ja. Weiß naja, man's? Also ich werde mir das auf jeden Fall noch angucken. Ich habe da noch Bock drauf. Also ich, Marvin Plattenhardt, der ist so selten nur noch in den Medien. Das muss ich auf jeden Fall gesehen haben. Habe auch nichts gesehen irgendwie. Da hat keiner geschrieben irgendwie auf Social Networks, irgendwie Twitter, Insta, Blue Sky. Niemand hat irgendwie davon noch irgendwas erzählt. Ich muss es mir angucken.
Apropos verpasst. Wir hatten ja jetzt dieses wunderschöne 7-Punkte-Wochenende.
Ja.
Also wir drei, Karlsruhe 1, Straßburg hat zu Hause 5-0 gewonnen.
Mhm.
Da ist Daniel übrigens in die Fahnen. Schöne Grüße, Daniel. Ganz spontan. Mit dem Auto von Dresden aus mit den Karlsruhern nach Straßburg.
Geil.
Mein Plan war ja, am nächsten Tag nach Prag zu fahren, zum Derby.
Mhm.
So. Weil so eine Übernachtung in Dresden mich eine Nacht 150 Euro gekostet hätte, habe ich gesagt, nee, mach ich nicht, fahre ich halt zurück nach Berlin. Gut. Eine Flixbus-Verspätung später bin ich irgendwann am Alex ausgestiegen, habe dann Regionalbahn, S-Bahn, U-Bahn, alles verpasst. War dann also irgendwie, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden später oder so als geplant, wieder bei meiner Schwester.
Mhm.
Hatte mir einen Wecker gestellt, das hat nicht funktioniert. Dementsprechend habe ich den Bus verpasst. Hab dann noch geguckt, nicht den Bus, den Zug. Habe dann noch geguckt, nein, die ganzen Eurocities nach Prag runter, alle ausgebucht oder ausgefallen.
Mhm.
Ich hätte also mit einem vielleicht noch geschafft, aber dann hätte ich nochmal 90 Euro zahlen müssen. das hat mich dann gelassen. Wie sich rausgestellt hat, war das auch eine gute Idee, weil ich habe tatsächlich den ganzen Tag flach gelegen mit Kopfschmerzen und nennen wir es mal Verdauungsproblem. Ja, wir haben da kurz vor Mittag noch den letzten Essensreste aus dem Rewe am Dresdner Hauptbahnhof
gesammelt. Lecker, lecker, lecker.
Ich will ja nichts sagen, Dresden, aber Dresden.
Da müsste das Gesundheitsamt nochmal ran, wa?
Ja. Und dann habe ich mir das tatsächlich im Stream angeguckt, das schöne Prager Derby. Ich habe sehr geweint, weil es war großartige Stimmung, großartige Pyro-Show, es war echt Kampf drin. Die Kommentatoren haben eigentlich nur drauf gewartet, dass wie viele rote Karten es eigentlich geben wird. Es war der Hammer. Ich habe beschlossen, dass ich dann vielleicht es schaffe, zum Rückspiel zu fahren. Das ist meine große Hoffnung. Rückspiel nächstes Jahr im März. Und was war noch? Ach so, ja, bevor wir wieder zu anderen Themen kommen, verpasst haben wir auch gestern unsere Aufnahme, weil meine Mutter ist in die Notaufnahme gekommen, ist aber alles gut, ist nichts Gefährliches, ist es nur etwas sehr Unangenehmes, aber besteht absolut keine Gefahr. So, und jetzt kannst du, nein, ich bin immer noch dran, du musst warten. Jetzt kannst du.
Darf ich, bevor du weitermachst, zumindest deiner Mutter von hier aus noch alles Gute und gute Besserung natürlich wünschen. Ich habe das ja hinter den Kulissen schon getan, aber ich möchte es öffentlich auch noch mal tun.
Danke, bestelle ich, leite ich weiter. Und jetzt darfst du, glaube ich, zu, wenn du das möchtest, zu diversen Interviews kommen, die irgendwie letzte Woche erschienen sind.
Das tue ich auf jeden Fall gleich, aber ich wollte noch eine Sache, die ich nämlich, die brannte mir schon den ganzen Tag unter den Nägeln, auch gestern schon, David. Du warst ja bei dem Heimspiel natürlich da und klar, ist ja voll überdacht mittlerweile das Oli. Was heißt mittlerweile, ist ja schon mittlerweile Jahrzehnte überdacht, aber
20 Jahre,
es hat ja unfassbar viel geregnet, ne? Und mir ist dann eine nicht unerhebliche Frage ist mir untergekommen, als ich mir das so ansah und dann gesehen habe, wie Herr Tinio da durch den Regen gestapft ist, ne? Frage ich mich wirklich, was für eine Herausforderung muss das sein für denjenigen, der diesen Herr Tinio spielt, ne? Also für diesen, weiß ich nicht, Studenten, egal.
Nee, das ist kein Student.
Gut, also auf jeden Fall sagen wir für den Schauspieler, der den Herr Tinio spielt, ne? Wie schlimm muss es eigentlich sein, in so ein mehrfach vollkommen durchsifftes Kostüm einzusteigen? Das Viech passt ja in keine 8-Kilo-Trommel, die man so zu Hause hat, wenn man eine große Waschmaschine hat, weil man Kinder hat oder so. Die werden dieses Ding ja nie so richtig reinigen können. Das muss ja unfassbar stinken da drin. Ich wüsste wirklich gerne mal, das Herr Tinio-Kostüm, was für ein Mikrokosmos ist da eigentlich mittlerweile drin unterwegs?
Zwei Anmerkungen dazu. Erstens, was heißt hier der Schauspieler, der Herr Tinio spielt?
Naja, sagen wir die Seele Herr Tinios. Ja, okay.
Was für ein Schauspieler? Als nächstes erzählst du mir noch der Weihnachtsmann, wenn ich echt.
Sorry.
Das ist Herr Tinio.
Ja, gut, das ist recht. Okay. Gut, dann sag mir, wie föhnt sich Herr Tinio selber trocken oder wie macht er das?
Hast man Eishockeyspieler gefragt, wie die ihre Handschuhe waschen oder ihre Brustpanzer?
Ja, die wechseln die dann, ne? Also Eishockey weiß ich tatsächlich, ich habe selber Eishockey. Nö. Was?
Nö.
Ja, also Jaromir Jagr oder der hat seine Handschuhe so lange getragen, bis quasi bis die Haut durch das Leder durchgeguckt hat, aber die haben bestimmt auch beeindruckend gerochen. Aber normaler NHL-Profi, der wechselt die Handschuhe alles
zweite, dritte. Ich rede nicht von NHL-Profis. Ich mache das so als Hobby.
Ja. Also Herr Tini, also gut, also ich glaube, dass Herr Tini.
Ja, nein, du kannst es einfach nicht waschen. Du kannst es nicht waschen. Mhm. Und, zufällig, ich hatte nämlich lustigerweise neulich dieses Gespräch. Mhm. Eishockeyspieler waschen das auch nicht. Mhm. Mit diesem Geruch musst du dann, die lassen das auslüften und trocknen an der Luft und dann musst du mit diesem Geruch halt leben.
Ich glaube deshalb beim Eishockey, dass diese Verbundenheit in so einer Line, ne? Also wenn die dann drei Stürmer und zwei Verteidiger oder so haben, dass die, es gibt gar keine Anzahl, also es gibt keine Zeichen, wann so eine Line aufs Eis geht, sondern die erriechen das. Wenn dann der Center rausläuft, dann merken die anderen, oh, die Luft verändert sich, dann die sniffen das, weißt du? Die springen dann auch über die Bande und folgen dem Geruch. So wird das laufen.
Deshalb haben sie fliegenden Wechsel.
Ja, genau. Ich glaube, das ist es auch. Deshalb auch die Verteidiger, die wechseln auch deshalb alle 45 Sekunden, weil ansonsten würde das Eis schmelzen vorm Tor durch den Geruch und egal. So, es ist ein ganz ekeliges Thema gerade. David, wir werden das heute mit der Tür nicht mehr lösen. Dr. Peter Görlich, unser neuer Geschäftsführer, der ist ja, ich würde sagen, er ist jetzt über diese Phase hinweg, wo er sich den Verein anguckt. Ich glaube, er hat ihn sich jetzt angeguckt in Gänze und er hat seine ersten Schlüsse gezogen und er geht jetzt
ist an verzweifelt.
Er geht jetzt zumindest erstmal in die Öffentlichkeit und muss das mit irgendjemandem teilen, weil er das alles nicht in sich hineinfressen will, offenbar. Und so war.
Moment. Mhm. Er ist sogar zweimal in die Öffentlichkeit gegangen, weil wir hatten ja auf unserer eigenen, vereinseigenen Internetseite auch ein Interview mit ihm und der andere.
Mit Huschen.
Huschen.
Ja.
Ralf.
Genau, also er ist sogar dreimal in die Öffentlichkeit gegangen, weil er war ja auch noch bei Sky.
Stimmt.
Ja, also er ist wahnsinnig mitteilungsbedürftig. Du hattest es, glaube ich, auch verlinkt, dass.
Und weißt du, wie viel ich davon gelesen habe?
Ja, nichts. Aber deshalb habe ich es ja gelesen. Deshalb habe ich es ja gelesen. Und ich würde gerne darüber mit dir sprechen. Ich lese es dir kurz vor, wenn du es nicht gelesen hast. Dann wissen auch alle anderen, die jetzt zuhören, irgendwie, worum es sich dreht. Also.
Ich habe nur die Zusammenfassung vom Interview bei Kicker gelesen.
Na gut, dann hast du ja, aber ich lese es einmal kurz vor. Er sagte beim Kicker, eine Transferperiode ist immer das Ende einer langen Vorbereitungszeit. Korrekterweise müsste man im Januar beginnen, um den Sommer vorzubereiten. Eine Wintertransferperiode ist nie ganz einfach, aber wir bereiten nun Dinge vor, die wir nicht unbedingt schon im Winter, aber im Sommer auf jeden Fall verändern wollen. Stichwort Kader-, Alters- und Kabinenstrukturen.
Mhm.
Den zweiten Teil dieses kurzen Ausschnitts lese ich mal noch nicht vor, aber das lässt ja schon relativ tief blicken. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass er bei Sky eigentlich Benny Weber auch schon angezählt hat. Würdest du sagen, dass er Benny Weber jetzt ein astreines Zeugnis ausgestellt hat, oder würdest du da, so wie ich es auch gelesen habe, ein bisschen rein interpretieren, dass nicht alles Gold ist, was glänzt beim Kollegen?
Das,
Weber.
Soweit ich das weiß, also ich habe ja persönlich kein Kicker Plus, das gab es ja leider nur über Kicker Plus. Ich weiß nicht, hast du das?
Nein.
Okay.
Das alte Hetzblatt habe ich doch nicht abonniert. Was ist denn los?
So, soweit ich das aus den Kommentaren entnehmen konnte von den Leuten, die es wirklich gelesen haben, hat er auch tatsächlich gesagt, dass die Transferpolitik nicht immer optimal war. Also, er hat es wohl so gesagt, naja, war nicht ohne Weber zu erwähnen oder ihn direkt anzuzählen, sondern einfach nur, dass das besser hätte laufen können.
Ja.
Ich weiß nicht, Marc Schwitzki war, glaube ich, relativ angetan von diesem Interview, weil er halt nicht Weber vor den Bus geworfen hat, sondern so nach dem Motto, naja, hätte man besser machen können, aber jetzt wissen wir ja, was falsch gelaufen ist und wir machen es jetzt besser oder so.
Ja. Ja, ich glaube, also zwischen den Zeilen schwingt ja vor allem auch mit, dass er das, glaube ich, auch nicht so richtig cool findet, dass Benny Weber, also zweiteilig, ne, erstmal nicht in der Lage ist, Spieler loszuwerden, um Geld zu generieren, und zweitens dann auch nicht in der Lage ist, Spieler einzukaufen, ja, wie soll ich es ausdrücken, die so richtig 100% zum Kader passen. Also im Grunde genommen stellt er Benny Weber eigentlich ziemlich hart in Frage, oder nicht?
Wie gesagt, ich habe es nicht selber gelesen, aber die Formulierung war wohl so, dass er mit der Arbeit eindeutig nicht zufrieden ist, ohne aber Benny Weber direkt anzugreifen.
Also Stichwort Kader, Alters- und Kabinenstruktur lässt ja doch ziemlich tief blicken. Also ich finde das schon ziemlich explizit genannt. Das sind also
ich habe mich tatsächlich auch gefreut vor dieser Saison, dass sie mit Kolbe und Gröning zwei geholt haben, die so Ende 20 sind. Mhm. Also nicht irgendwelche uralt Heinis, die schon am Ende ihrer Karriere sind, und auch nicht mehr so ganz junge Anfang 20.
Ja.
Sondern einfach mal so im mittleren Alter, die dann, du brauchst ja so eine ausgewogene Mischung.
Ja, ja, definitiv. Du brauchst vor allem auch, weil du es ja gerade schon gesagt hast, also du musst ja die Mitte auch füllen. Die musst die Mitte mit Leben füllen. Du brauchst ja jemanden wie Kolbe oder Gröning oder auch Jensen, ne, die eben Spieler sind, die schon einiges erlebt haben, aber noch nicht am Ende sind. Einfach deshalb, weil das die Spieler sind, die den Laden am Ende zusammenhalten, weil die Wege noch gehen, aber eben nicht wie die Jungen die Wege nicht erst ergründen müssen, so, ne? Oder eben wie, sagen wir, am oberen Ende des Spektrums denn Toni Leistner, der dann nicht mehr jeden Weg gehen will, vielleicht auch, ne? Jetzt harte Unterstellung, ne? Aber ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, weil er gerade ein gutes Spiel gemacht hat. Aber du weißt, was ich meine. Und deshalb brauchst du halt Spieler.
Lass mich mal durchgehen.
Brauchst halt Spieler, die in der Mitte denn die Mannschaft mit Leben füllen, weil die noch was erreichen wollen. Also du brauchst auch Altersstruktur Fabi Rehse, nicht nur darüber, weil Fabi Rehse natürlich ein Ausnahmespieler in der zweiten Liga ist, sondern weil du mehrere dieser Jungs brauchst, weil du die dann, und jetzt spanne ich mal den Bogen zurück, im Zweifel auch nochmal für Geld verkaufen kannst, weil Toni Leistner oder John Anthony Brooks oder wie heißt er hier aus Neapel, Diego Demme, für die wirst du halt nichts mehr kriegen, aber du wirst allein übers Gehalt einiges investiert haben. Ne? Das heißt, es ist im Grunde totes Gehalt oder es ist totes Kapital.
Rehse ist ja auch 27, glaube ich, jetzt.
Ja.
So, das sind halt die Jungs, die haben schon genug Erfahrung gesammelt, dass sie wissen, was sie tun, dass sie sich nicht von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen lassen, dass sie nicht mehr diese Nervosität haben.
Ja.
Aber auf der anderen Seite sind die noch athletisch und sportlich genug, um mit den jungen Spunden mitzuhalten.
Ja, genau.
So die, so ein Leistner, der ist genauso alt wie ich, ja.
Ja.
Wir sind alte Säcke im Sportbereich. Ja, also abgesehen davon, dass ich mich sowieso jeden Morgen fühle wie ein alter Sack, aber was wollte ich sagen? Genau, im Sportbereich sind wir alte Säcke. Der hatte jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, da sind wir wieder bei deiner Geschichte, eine Durchschnittsgeschwindigkeit, den Topspeed von 28 km/h, glaube ich.
Unter 30, das ist halt echt, naja.
28,6 oder so.
Ja.
Ist einfach so. So, und deshalb brauchst halt diese Jungs Mitte, Ende 20, die sollten tatsächlich so sogar das Gros deiner Mannschaft stellen, finde ich. Also Mitte, Ende 20 ist, ne? Ab so 23 bis, ne?
Ja.
Aus den genannten Gründen. Die haben schon Erfahrung, haben aber noch Athletik.
Genau. Und du gehst halt ein überschaubares finanzielles Risiko bei so einer Kaderplanung halt auch ein. Weil, was weiß ich, wenn du halt denn den, lass uns mal beim Beispiel Jensen bleiben, ne? Wenn der nicht funkt, du holst den, der kriegt jetzt kein übergeordnetes Gehalt. Der wird wahrscheinlich irgendwo im Mittelmaß der zweiten Liga oder sagen wir vielleicht gehobenes Mittelmaß, bla bla bla, bei Karlsruhe, aber so als Beispiel. Ne? Und du wirst aber den auch wieder los. Wenn der bei Hertha nicht funktioniert, wirst du den halt auch wieder los. Den kauft auch noch eine andere Zweitligamannschaft. So, ne? Und das sind halt die Spieler, mit denen du dann wenig Risiko eingehst, wo du nicht einfach nur Geld zum Fenster rauswirfst. Also klar, bei Toni Leistner geht es ja verhältnismäßig gut, aber John Anthony Brooks, wir wissen ja nicht, ob der jemals wieder spielt irgendwie, wie viel Geld wird er dann verdient haben. Oder ja, Diego Demme leitet, sagt immer, der ist wahnsinnig wichtig für den Kader, mag sein, aber der wird so viel Geld verdient haben dann, wenn der am Ende ist. Den kriegst du ja auch, den verkaufst du nicht mehr. Das Geld ist weg.
Ganz ehrlich, vermissen tue ich den jetzt auch nicht.
Ja. Ja, das steht auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, das ist eben, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, die Ansage von Peter Görlich. Da muss man auch ein bisschen, ich glaube, da wünscht er sich von seinem sportlichen Manager ein bisschen mehr. Und da hat Benny Weber möglicherweise, und das, ich habe das am Anfang schon irgendwie gesagt, als wir losgelegt haben mit dem Podcast, da war Benny Weber ja auch noch relativ neu im Amt, kriegt das jetzt zeitlich nicht mehr genau hin, aber so ungefähr. Ich habe immer die Befürchtung gehabt, dass der gerade, weil er aus der Akademie kommt, vielleicht auf der Ebene drüber nicht so richtig viele Kontaktdaten in seinem Portfolio hat, in seinem Filofax, wie man in den 90ern gesagt hat, dass der möglicherweise auch gar nicht so genau weiß, wen er überhaupt kontaktieren soll, um an Spieler ranzukommen. Ne? Das ist jetzt mal vielleicht ein bisschen gehässig, ne? Aber ich glaube, das ist es schon auch. Der muss halt...
Ja, wahrscheinlich auch. Aber letztendlich, du hast ja, das sagen sie immer wieder, der Sprung vom Jugend in den Männerfußball, das ist ein Riesensprung.
Ja.
Und das gilt ja nicht nur auf dem Platz oder bei den Trainern, das gilt ja dann auch bei den Managern.
Ja.
Und nur weil du so eine Akademie mit Jugendspielern erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich geleitet hast,
ja,
heißt das nicht, dass du im Männerbereich einen guten Manager abgeben kannst.
Ja, genau. Und Görlich, ich lese das nochmal kurz vor, sagte dann ja auch noch in dem Interview, der Aufstieg ist das Ziel, das auch noch nicht einkassiert ist. Von den Rahmenbedingungen her ist der Kader aufstiegsfähig. Man darf darüber diskutieren, ob der Kader von der Altersstruktur so zusammengestellt ist, dass wir in den nächsten Jahren damit glücklich werden. Im Endeffekt erweist sich die Aufstiegstauglichkeit gerade in der zweiten Liga immer erst im Nachgang, sonst gäbe es nicht so viele Überraschungsaufsteiger. Wir müssen in eine strategischere Planung gehen und daher entsprechend Scouting-Prozesse umstellen, sowie eine Idee entwickeln, für die Hertha BSC stehen möchte. Und da unterstreicht er im Grunde genommen nochmal richtig, was wir gerade schon eigentlich gesagt haben, ne? dass er Benny Weber eigentlich unterstellt, dass der Kader immer nur für den Ist-Zustand zusammengehamstert wird. Ne? Also gerade irgendwie, dass man sagt, ja scheiße, wir haben keinen Sechser, na gut, dann holen wir Diego Demme. Oder wir haben keinen Sechser, dann holen wir... Ja. So. Und dass aber kein langfristiger Plan dabei ist. Dass er eben auch erst sich möglicherweise, das ist eine Unterstellung, ne, aber es schwingt damit so, halt nicht so wirklich überlegt, wie er eigentlich Rogel irgendwann mal loswerden könnte, ne? Und dass er vielleicht auch, weil er ja eigentlich quasi dann der Chef ist von Leitl, vielleicht auch mal zu Leitl sagen müsste, weißt du was, wir wollen den noch verkaufen. Irgendwie stell den doch vielleicht mal auf. Also es ist offenbar keine mittelfristige oder langfristige Planung so richtig da. Und das ist natürlich, also es lässt schon echt tief blicken. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie sowas in Profifußball in der Vergangenheit, ob ich das schon mal so mitbekommen hätte, dass jemand seinen direkten Untergebenen so gekonnt eigentlich unter den Bus wirft. Das finde ich schon krass. Aber das heißt ja auch, dass gerade weil Görlich ja kommt ja von Hoffenheim, wo, glaube ich, relativ vieles sehr gut funktioniert. Leider, 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 muss man ja sagen. Ne? Also wir brauchen nicht drüber zu reden, Konstrukt und so. Aber finde ich krass, dass er das so offen anspricht. Ne? Dass er den Namen Benny Weber nicht nennt, ist alles dabei. Ne?
Wie gesagt, die Kommentare, die ich dazu gelesen hatte, waren, dass er das zwar anspricht, aber Benny Weber eben nicht unter den Bus geworfen hat. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder Interpretationsspielraum. Was ich viel interessanter fand, tatsächlich, also weil wir haben das schon seit Wochen gesagt oder seit Monaten, dass mit Benny Weber natürlich stimmt uns Görlich dazu, was soll er auch sonst tun. Was ich da viel interessanter fand, dass er da irgendwie gesagt hat, dass die Akademie nicht auf dem Stand ist, auf dem er sie erwartet hat.
Ja.
Das fand ich dann doch sehr bezeichnend.
In der Akademie gibt's aber auch schon seit langer Zeit irgendwie, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal öffentlich irgendwie gesagt habe im Podcast, aber ich war doch mal, muss ich kurz zurück überlegen, aber ich war doch mal auf einem Jugendturnier von Hertha, ne, wo ich auch viele Eltern kennengelernt habe, ne? Und wie die sich da, und das ist ja schon 3 Jahre her, meine ich, wie die sich da schon darüber aufgeregt haben, dass bei Hertha so viel eingespart wird, damals schon, bevor das in der großen Öffentlichkeit war, und dass da überhaupt keine Anbindung mehr eigentlich an den Hauptverein ist und dass da irgendwie keine Führungsstrukturen mehr da sind. Das fand ich schon sehr krass, weil das war so ein Jugendturnier, irgendwie, das war die U, weiß ich nicht mehr, 12, U11, 10, irgendwie sowas. Und hab das ganze Wochenende zugeguckt, habe also dementsprechend viel auch mit den Eltern da gesprochen und so. Das war, fand ich schon erschreckend damals. Das war noch die Zeit, als Pablo Thiam, glaube ich, gerade noch, der wurde gerade geschasst, genau, der war nämlich auch da.
Genau.
Der war da, weil sein Sohn bei uns damals in dieser U gespielt hatte. Ich weiß nicht, ob er das heute noch tut. Und das fand ich schon echt, also wirklich extrem, das so zu hören, ne, weil es anders in der Öffentlichkeit immer heißt ja die Akademie das Aushängeschild und wir sind so gut und was da alles nachkommt und so weiter und in den letzten Jahrzehnten immer irgendwie A- und B-Juniorenmeister geworden und bla 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 bla, aber wenn du dann wirklich dich mit den Leuten da mal unterhältst, dann liegt da offenbar ziemlich vieles im Argen, ne? Und wenn das Görlich jetzt auch so öffentlich sagt, ey, dann müssen wir da definitiv ran, oder nicht? Weil ich nämlich auch gehört hatte damals war, dass mittlerweile halt viele Talente dann wechseln und tatsächlich in der Stadt bleiben, aber dann halt in den Osten rübergehen und dann lieber bei Union in den Jugendbereich gehen. Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr schnell.
Du sollst dich solche Schimpfwörter in den Mund nehmen.
Ja, aber also.
Ja, weil es wurde natürlich überall gespart im Verein. Und das hast du an jeder Stelle gesehen. Es wurde gespart, die teuren Leute wurden rausgeschmissen und dann sind Leute nachgerückt, die das auch für weniger Geld machen. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, waren die Leute überteuert oder kosten Spezialisten halt einfach Geld? Die Frage lasse ich jetzt mal so offen.
Ja.
Aber dementsprechend hatten wir auch lange keinen Akademie-Leiter, sondern Zecke hat das so, ich weiß nicht, ob das, also naja, 50-50 zeitmäßig konnte er das überhaupt nicht machen.
Er hat es wie alles aber aus das, dem Bauch heraus gemacht wahrscheinlich, ne?
So. Ja. Und weil es einfach billiger war, dass Zecke das mitgemacht hat.
Ja.
So sind die Geschichten. Jetzt haben wir da den neuen aus Darmstadt, glaube ich.
Mhm.
Jetzt hoffen wir mal, dass es besser wird.
Mhm.
Weil ich sagen muss, dass mir Darmstadt jetzt nicht so als die Jugendhochburg aufgefallen wäre. Aber vielleicht ist er ja trotzdem gut.
Ja, wir gucken uns das mal an. Ich hoffe, dass wir die Akademie, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir sind ja mittlerweile in Sphären des Profifußballs angekommen, wo die Akademie ja das Nonplusultra für uns als Zuwachs in puncto neuer Spieler sicherlich auf Jahre sein wird, weil wir darüber unseren Verein auch gesunden können. Ich rede jetzt mal nicht von der Ablösung der 40 Millionen Anleihe, aber so ganz grundsätzlich. Und ich glaube, da kann man mit relativ wenig Geld, das man da im Verhältnis, ne, wenig Geld, das man da einsetzt, kann man da sehr große Erträge erzielen.
Man muss allerdings auch dazu sagen, wir haben jetzt gerade den, ach, wie heißt er, den U-Nationaltorhüter aus Unterhaching geholt.
Mhm.
Den Rotschopf. Mein Gott, wie heißt er?
Ich habe keine Ahnung.
Der ja auch ein Riesentalent ist. Also ja. Wir haben noch Zugkraft, so ist das nicht.
Ja.
Aber wir müssen jetzt ansetzen, bevor es wirklich, also jetzt, wo es noch reparabel ist.
Ja.
Und da ist tatsächlich die Akademie fast wichtiger als die Profimannschaft.
Ja. Abschließend will ich nochmal sagen, dass im Moment alles, was man von Görlich so hört, finde ich eigentlich sieht ziemlich inhaltlich natürlich katastrophal, ne? Also die Wunde, die er da, oder den Finger, den er in die Wunde legen muss, aber der Typ als solcher, glaube ich, ist ja so ein bisschen das, was man sich damals von, wie hieß er, Carsten Schmidt? Ja, was man sich von Carsten Schmidt so ein bisschen erhofft hatte damals, der denn ja aus anderen Gründen irgendwie leider nicht weitermachen konnte, aber ich glaube, dass Peter Görlich, und das jetzt ganz vorsichtig formuliert, aber vielleicht wird er uns noch sehr, sehr gut tun, weil ich schon den Eindruck habe, dass der sehr genau hinguckt und dann auf eine freundliche Art und Weise schon versucht, mit aller Kraft die Dinge zu verändern.
Vor allem, er war ja nicht nur bei SAP angestellt, sondern danach auch im Gesundheitsbereich.
Ja.
Und ich spekuliere jetzt einfach mal ins Blaue hinein, dass dem auch aufgefallen sein wird, dass wir jede Woche überraschenderweise immer 5 Muskelverletzungen haben, womit keiner rechnen kann.
Mhm.
Und das seit Jahren.
Mhm.
Womit wir auch seit Jahren nicht rechnen können. Mhm. Dass der dann eine investigative wie soll ich sagen, ja? Ich schätze mal, wird da, ich weiß nicht, wo ich mit meinem Satz hin will.
Ja, mach
beende
nichts,
mal meinen Satz für mich.
Wir gehen da stark davon aus, dass Görlich ein...
Dass das untersuchen wird.
Genau, danke.
Genau.
Ja. Jetzt hast du ihn selbst beendet. Ja, und das sind auch die Kleinigkeiten, die man selber ja schon sieht, ne? Hast du wahrscheinlich aus der Ostkurve heraus nicht gesehen, aber wo ich mich auch schon wieder wirklich extrem gewundert habe, ist, da hatte in der ersten Halbzeit war Toni Leistner irgendwann mal relativ lange draußen, weil er einen kleinen Cut irgendwo oben an der Schläfe hatte, ne?
Mhm, ja,
und
doch, das haben wir mit dem
die Kamera hat auch immer mal wieder drauf geguckt und dann konnte man da mal den Physios oder den Ärzten, die dann da um ihn rumstanden, zugucken, was die da eigentlich so machen. Und ey, das sah ein bisschen aus, wenn ich die Klammermaschine in der Hand habe, ne, und einen Cut verarzten soll. Dann hätte ich wahrscheinlich genauso lange gebraucht. Also es war schon beeindruckend, ne? Wie das da irgendwie...
Alter, das hat ewig gedauert und wir dachten schon, der hat irgendwas Ernstes, dass der gar nicht wiederkommt.
Ich will es gar nicht so hart sagen, ne? Aber ich habe schon, also ich weiß gar nicht, wie der Sani oder der Arzt, der da stand von Hertha, das hat, wie der da immer wieder abgerutscht ist, ne? Weil die Kamera, Sky-Kamera hat da relativ rangezoomt. Das hat irre lange gedauert. Also wenn ich, guck mal, ich gucke auch wahnsinnig gerne NHL, wenn ich mir das da angucke, wie schnell die da handeln und wie schnell die das alles irgendwie machen. Ja, Logo, hast du beim Fußball nicht so häufig, aber ein ausgebildeter Arzt, der sollte das schon irgendwie schneller hinkriegen. Ne? Da so eine kleine Blutung, der hat ja nicht mal richtig doll geblutet. War ja nur so, dass dem Schiri aufgefallen war und dann sagte er, hier, das musst du behandeln lassen, geh mal raus. Dann ist Toni Leistner rausgelatscht und dann kam unsere medizinische Abteilung, hat sich das angeguckt und hat dann 6 oder 7 Minuten gebraucht, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wie gesagt, man hat ja kaum Blut gesehen, also... Weiß ich nicht. Das hier, sind so die Kleinigkeiten, die einem so als Fan auffallen, wo man sich irgendwie fragt, so, was machen die da?
Nee, wie gesagt, das waren keine Kleinigkeiten. Wir dachten wirklich, er hat irgendwas Ernstes und er kommt nicht wieder.
Ja, genau.
Weil das so Ewigkeiten gedauert hat.
Ja, also da muss man auf jeden Fall ran. Ich finde es auch krass, dass Jensen sich im Abschlusstraining schon wieder einen Muskelfaserriss geholt hat. Was machen die da im Abschlusstraining?
Völlig überraschend.
Ja.
Konnte keiner mit rechnen, ja, sowas hatten wir noch nie.
Naja, ich bin auch mal gespannt, was jetzt aus Seevolk wird. Ne? Der war ja, das fand ich auch ein bisschen assi, muss ich sagen. Klar, Profifußball, aber Seevolk verletzt sich Ende der ersten Halbzeit, liegt auf dem Boden, Schiri pfeift dann irgendwann ab, alle gehen. Seevolk bleibt halt liegen. Ne? Sky hat irgendwann dann natürlich abgeschaltet, ist in die Werbung gegangen. Ich habe dann bei uns in der Gruppe gefragt, irgendwie liegt der da immer noch irgendwie, was ist los und so. Aber dann liegt der da und keiner kümmert sich dann so richtig. Ja gut, dann gehen halt auch irgendwann dann die Ärzte hin und so, irgendwie, weiß ich nicht. So. Wirkt alles ein bisschen skurril bei uns, naja.
Weißt du, was ich gerade beschlossen habe? Du und ich, wir fahren nach Wolfsburg.
Wieso das denn? Was machen wir denn da?
Eishockey.
Ja, ich war da schon mal, also nicht wegen Wolfsburg, sondern immer, weil andere Mannschaften da natürlich hinkommen, die gutes Eishockey spielen können. Das ist aber, also Wolfsburg-Eishockey ist sehr, sehr teuer und gar nicht mal so gut. Also die Stimmung, das ist so richtig retortenmäßig, ne? Du kriegst so Klatschpappen
okay,
auch in die Hand.
Okay, dann fahren wir dann nicht hin.
Nee, vielleicht eher so Fishtown, weißt du? Fishtown Penguins, glaube ich, da ist die Stimmung nochmal anders.
Bremerhaven?
Ja, aber da ist richtig Alarm. Zum Beispiel, ist ja nur ein Beispiel.
Können wir lieber nach Adendorf.
Wolfsburg, ja, das sowieso. Adendorf ist sowieso besser. Da gibt es einen ganz kurzer Dienstweg auch zum Glühweinstand immer. Das ist richtig gut da. Das ist schön. Adendorf ist gut. Lass uns das mal.
Also ich gehe ja tatsächlich gerne in Hannover zu den Hannover Indians im Pferdeturm. Das ist auch nett.
Ich bin ja Heidschnucken-Sympathisant. Also wenn du mal mitkommen willst nach Adendorf, lass uns da hingehen. Wir haben schon wieder so lange gesabbelt, David. Wir sind heute einen Tag später als sonst. Es ist viel passiert bei dir, bei mir auch. Ich muss auch mein Auto noch durch den TÜV kriegen. Wir gehen jetzt in die Länderspielpause. Ich würde mal so verbleiben, ganz grundsätzlich, dass wenn irgendwas wahnsinnig Irres bei Hertha passiert, Gott sei Dank passieren im Moment relativ wenig irre Sachen, dann glaube ich, können wir uns nächste Woche vielleicht mal eine Auszeit gönnen, oder was denkst du?
Ja, ich glaube auch, wir machen jetzt eine Pause.
Ja.
Das, da stehen noch einige Sachen an, die erledigt werden müssen.
Du kümmerst dich um deine Mama, du musst deinen Umzug noch zu Ende kriegen. Wie gesagt, ich muss mein Auto, ich muss am Mittwoch zum TÜV. Es ist schon die Nachprüfung. Ich schraube und schraube und schraube. Wobei, das wäre auch eine ganze Show für sich alleine. Ich hatte eine richtig tolles Update zu der Verschwörungstheorie um 3i Atlas. Machen wir einfach beim nächsten Mal. Ich würde zum Abschied gerne nochmal an dieser Stelle eine Nachricht abspielen, die uns der Shadow Wolf geschickt hat. Shadow Wolf, du großer Stammhörer, immer dabei, kommentierst immer viel. Du hast uns eine wahnsinnig liebe Nachricht geschickt, David und mir. Wir haben uns wirklich tierisch darüber gefreut. Vielen, vielen Dank. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir die Show heute mit dir beenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig cool finde, was du am Ende dieser Voicemail gesagt hast. Dass ich jetzt in der Weihnachtszeit und so weiter, aber hört ihr alle mal rein, könnt ihr ja selber mal irgendwie schreiben, was ihr davon haltet, aber ja, David?
Mats ab!
Tachchen, ihr ollen Nasenbären. Wulf hier, ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ich euch total dufte finde und euch nachträglich für die 50+1 Folgen beglückwünschen. Hätte ich früher gewusst, dass man euch für die 50. Folge was einsenden kann, hätte ich das natürlich rechtzeitig gemacht, aber so muss ich das eben ein bisschen nachträglich tun. Wie sagte mein wunderschöner Lieblingszauberer so schön, ein Wolf kommt niemals zu früh und niemals zu spät, sondern immer genau dann, wann er es für richtig hält. Um ganz ehrlich zu sein, eure erste Folge war ziemlich vogelwild und ich bin immer noch ganz glücklich, dass ich Marco damals ein paar Tipps geben konnte, für die richtigen Einstellungen bei Order City. Denn seitdem läuft die Folge auch akustisch wie Honig die warmen Bäckchen runter. Und ich muss sagen, diese 50 Folgen von der Zur alten Dame waren wirklich ein Hochgenuss. Denn für mich, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ins Stadion gehen kann, sind die Stadion-Live-Berichte von hauptsächlich David, aber manchmal natürlich auch von Marco, wirklich ein guter Weg, das mit den Live-Berichten im Radio zu vergleichen. Eure Mischung aus Fakten, Rants, guter Laune, schlechter Laune und einfach der Ehrlichkeit über unsere Härte ist wirklich der Grund, jede Woche einzuschalten. Und so kann ich stolz sagen, dass ich nicht nur für eure Kosenamen A-Hörnchen und B-Hörnchen verantwortlich bin, sondern dass ich noch keine Folge verpasst habe. Egal wie chaotisch sie war, egal wie lange sie war, ihr seid einfach großartig. Zumindest für zwei Nordlichter. Und bevor ich euch wieder eurem wunderschönen Gesülze überlasse, möchte ich nur einen kleinen Merch-Tipp in den Raum stellen. Weihnachten liegt doch bald vor der Tür und viele Podcasts suchen noch nach Gründen für Charity, könnte man sagen, Merch, um für Leute in Not zu Geld zu sammeln. Wie wäre es denn da mit einem Marco-Gesangs-Adventskalender? Hinter jeder dieser 24 Türchen verbirgt sich ein kleines geträllertes Liedchen von Marco. Und der Erlös des Ganzen geht an die, ja, gute Sache, an die Charity eurer Wahl. Ich bin sicher, es würden einige diesen Kalender kaufen. Zur Unterstützung von euch für die gute Sache. Und 24 Trällereien von Marco, von seins Schlagern bayerischer Volksmusik, Gedudel von 90s Hits bis hin zu Hertha-Hymnen, wäre doch ein schöner Schmaus fürs Ohr. In dem Sinne, vielen Dank für 50 plus 1 Folgen von Zur alten Dame. Ich bin froh, euch zuhören zu können und bleibt weiter so.
So, danke Shadow nochmal. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob die Welt unbedingt 24 Christmas-Songs von mir in einem imaginären Adventskalender hören möchte, wo ich Karaoke singe. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob wir das so GEMA-mäßig hinkriegen, wenn wir denn dafür auch noch eine Spendengeschichte aufmachen. Und wie wir das alles technisch realisieren sollen.
Wir nehmen einfach lizenzfreie Songs.
Die wir selber noch schreiben oder dann Kindergarten-Songs? Ja, okay, alles klar. Naja, ich denke nochmal drüber nach. Ich habe ja jetzt während der Länderspiele habe ich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Grundsätzlich habe ich da Bock drauf, weiß aber noch nicht, ob wir das umgesetzt kriegen. Das ist auch eine technische Herausforderung. Aber nun gut, wir gucken mal.
Ja, eine kleine Anmerkung. Ich weiß, dass extrem viele Leute diesen Podcast mittlerweile hören.
Warum auch immer.
Warum auch immer, ich krieg das auch immer mit. Allerdings sind es immer nur ungefähr dieselben drei Leute, die uns wirklich Feedback geben auf unseren Social-Media-Plattformen. Ich möchte die Leute dann nochmal dazu einladen und bitten, schreibt uns. Weil, ja, ihr findet das alles ganz super, das kriege ich mit, aber sagt uns doch, was ihr super findet. Sagt ihr, wo wir Unrecht haben. Sagt uns, ihr habt gar keine Ahnung und ich höre jetzt einen anderen Podcast. Ist ja auch egal. Schreibt uns. Wir freuen uns, wenn wir Post kriegen. Wir sind auf Blue Sky, wir sind auf Instagram. Wenn ihr beides nicht habt, dann richten wir noch eine E-Mail für euch ein oder so. Keine Ahnung. Schreibt uns.
Genau.
Bitte, 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 bitte. Wirklich bitte, weil also wir machen das hier, ne, rein hobbymäßig. Wir sehen dann ab und zu mal die Zahlen, wie viele Leute uns dann hören, aber so eine Bestätigung, dass die Leute
noch leben auf der anderen Seite, ne?
Richtig, dass das nicht nur irgendwelche Bots sind oder sowas. Schreibt uns.
Haut rein, haut in die Tasten, haut rein. David, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Wünsche nochmal deiner Mama nur das Beste. Wir sehen uns ja, glaube ich, sowieso nächstes Wochenende. Blablabla, privat. Ich beschließe die heutige Folge mit einem wunderbaren Spruch, den Paule bei uns im OFC-Chat geschrieben hat, den ich wirklich sehr, sehr lustig fand. Und euch da draußen wünsche ich schon mal, kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und nach Deutschland ist immer vor Hertha. Der Spruch geht so: Gehst du nochmal so an mir vorbei, gehen wir beide. Ich mit Rot und du verletzt. Manni, 48 Jahre jung, 30 Jahre Libero.
Ja. Ach ja. Ich habe gerade beschlossen, ich richte tatsächlich eine E-Mail für uns ein, zualtendame@web.de, alles zusammengeschrieben. Schreibt uns.
Fertig?
Ach, hau he. zur alten Dame at web.de. Alles zusammengeschrieben.
Ja, wunderbar.
Hast du schon gesagt, dass sie die Außerirdischen grüßen sollen?
Ja, habe ich schon gemacht.
Achso, okay, grüß die Außerirdischen. Aber nicht die Dresdner. Die finde ich jetzt mittlerweile. Die, also, nee.